Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Wir sind in der zweiten Stunde und das bedeutet, wir haben Gäste hier im Studio und zwar Verena Schetter und Maike Reek. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, vielen Dank fürs Einladen.
Ja, ihr habt euch ja selber bei uns gemeldet gehabt und zwar, weil ihr ein Hilfsprojekt organisiert habt. Ihr habt einen Hilfstransport organisiert, war zweimal jetzt an der Grenze zur Ukraine in Rumänien und habt das Ganze quasi selber organisiert und auf die Beine gestellt. Was stand da am Anfang? Was war eure Motivation? Wie habt ihr zwei jungen Frauen das angefangen?
Also was man zu Beginn auf jeden Fall sagen kann, wir sind beide als Sozialarbeiterin tätig und ich glaube, vom Beruf her kam da einfach auch schon die Motivation heraus, als Ende Februar der Krieg begonnen hat in der Ukraine, war der Austausch bei uns auf jeden Fall da, dass uns die Bilder einfach schockiert haben, die ganzen Geschichten, das, was da gerade irgendwie 1500 Kilometer von uns hier entfernt passiert, war für uns einfach überwältigend. Es hat uns sehr mitgenommen und auch berührt und wir haben gemerkt, den Alltag, den wir hier machen, der ist nicht mehr so einfach zu bewältigen, weil es doch einen im Hinterkopf einfach festhängt. Und dann haben wir gesagt, also am liebsten würden wir da hinfahren. Und aus so einem Hirngespinst, kann man tatsächlich sagen, ist dann Realität gekommen. Und wir haben gesagt, ja, wieso eigentlich nicht? Man sagt immer, man möchte helfen, also wollen wir uns da jetzt dran halten und uns organisieren. Und dann ging das alles so in die ersten Schritte, genau.
Wie waren die dann?
Also ich weiß noch, Maike und ich, wir waren da immer in engem Austausch und ich erinnere mich an die WhatsApp-Nachricht, wo ich zu ihr sage, ach Mann, eigentlich sollten wir einfach hinfahren und sie sagt, ja, eigentlich sollte man. Und dann war das so, okay, was machen wir jetzt da draus? Und natürlich haben wir am Anfang für uns erstmal abgewägt, was ist überhaupt möglich, können wir das leisten? Mussten dann ein paar Dinge für uns überprüfen, also haben wir Autos, die mit uns fahren können, haben wir vielleicht Leute, die uns begleiten, kriegen wir überhaupt die Spenden zusammen? Ich glaube, das waren so die ersten Schritte und die haben wir für uns relativ zügig abgeprüft. Ich glaube, am 1.3. haben wir uns dafür entschieden, dass wir es durchziehen werden und am 8.3. waren wir dann schon auf der Straße. Also wir haben dann innerhalb kürzester Zeit eine Spendenaktion ins Leben gerufen und haben dann wirklich auch sehr, sehr, sehr viele Spenden zusammengekriegt. Und am 8.3. waren wir dann schon auf der Straße.
Wie habt ihr das gemacht jetzt dann quasi, die Spenden koordiniert, entgegengenommen, gelagert? Das ist ja auch ein logistischer Aufwand.
Ja, absolut. Also die Reaktionen waren auch ganz unterschiedlich. Im privaten Umfeld war es eher, irgendwie zwei junge Mädels gehen da los und tuckern da mal irgendwie an die polnisch-ukrainische Grenze, weil es ja jeder auch mitbekommt. Aber es gab auch sehr viel positiven Zuspruch und die Solidarität und diese Spendenbereitschaft, die war da und wir hatten unsere privaten Garagen bei den Eltern zu Hause, die Garagen, man hatte irgendwie Freunde, Bekannte, die bei sich zu Hause gesammelt haben in den Garagen und wir kurz vorher eine Tour gemacht haben und das alles eingesammelt haben, dass wir so irgendwie versucht haben, uns nur durch private Kontakte eigentlich zu organisieren und die Spenden dadurch zu sammeln. Und wir haben es eigentlich hauptsächlich am Anfang über unseren privaten Account über Instagram verbreitet, dass wir fahren würden und haben da unseren PayPal-Spendenlink auch geteilt. Und beim ersten Mal war es wirklich Wahnsinn, was da zusammenkam. In der kurzen Zeit, da waren wir selber wirklich überrascht, was das betrifft.
Mhm. Also wir haben auch wahnsinnig viel Unterstützung von unserer Familie erfahren, unseren Freunden in der Zeit, die da uns ganz toll unterstützt haben. Also mein Stiefvater ist dann sogar mit uns mitgefahren, er hat gesagt, Mädels, ganz allein fahren lassen möchte ich euch nicht, ich begleite euch. Und dann hat sich noch ein Bekannter aus der Familie angeschlossen und so waren wir dann am Schluss zu viert.
Wie seid ihr mit den Bedenken umgegangen, wenn ihr sagt, dass da auch quasi solche Reaktionen waren, huch?
Willst du? Ich habe versucht, das auszublenden und ich habe immer gesagt, ich muss da jetzt einfach hin und ich muss mir ein Bild von der Lage verschaffen. Ich muss schauen, was kann man tun, was ist möglich und wir können das von hier nicht abschätzen. Wir sehen zwar in den Medien, ja, was dort los ist, aber wir müssen jetzt einfach selber für uns überprüfen, was können wir tun. Und wir haben beide gesagt, wenn wir an der Grenze bleiben und auf der polnischen Seite bleiben, sehen wir da für uns kein Risiko.
Also Risikoabwägung war dann auch so, dass ihr euch da keine Sorgen machen musstet oder auch diese Bedenken auch ausräumen konntet?
Nee, ich glaube, es war eher einfach die Motivation, man tut was Gutes und ich glaube, daran haben wir uns beide immer festgehalten. Klar war das schon, als wir da auf der Straße waren und dann in Polen und kurz vor der Grenze. Es war schon eine gewisse Anspannung da, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Motivation hier beim Sammeln und die positiven Worte, die man auch bekommen hat, ich glaube, daran hat man sich eher festgehalten und hat sich nicht so die Sorgen im Voraus gemacht, weil im Endeffekt wusste man ja auch nicht genau, was kommt. Und ich glaube, vorher sich schon so einen Stress innerlich zu machen, wühlt einen dann nur noch mehr auf. Deswegen abwarten, haben wir gesagt, und uns mal einfach das Ganze selber anschauen.
Und Fokus auf die positiven Dinge zu legen.
Ja.
Ja, die positiven Dinge waren die Spenden, die Hilfsbereitschaft, die Spendenbereitschaft. Was kam da alles dann? Was habt ihr alles gekriegt und was habt ihr gebraucht?
Wir haben am Anfang eigentlich ganz breit gesammelt. Wir haben damals, es war ja Anfang März, vor allem noch dicke Winterkleidung gesammelt, weil wir eben gehört haben, dass ganz viele Menschen über die Grenze kommen und dann aber keine Unterkunft finden und frieren. Wir hatten Schlafsäcke dabei, Isomatten, aber auch teilweise Hygieneartikel, Verbandsmaterial, alles, was irgendwie warm gibt. Ergänze mich.
Ja, ich überlege gerade, was noch so alles mit dabei war, aber ich glaube, der Großteil war wirklich Klamotten, Kleidung, Wintersachen und aber auch Verbandsmaterial, medizinische Versorgung. Da haben wir schon auch geguckt, dass wir davon was mitbekommen, aber dadurch, dass wir ja sehr noch ohne Ziel am Anfang hingefahren sind, konkret ohne zu wissen, was brauchen die Leute tatsächlich, haben wir einfach mal so querbeet gesammelt, was man auch so aus den Nachrichten, aus den sozialen Medien aufgeschnappt hat, was dort einfach Mangelware ist, genau. Und natürlich die finanziellen Sachen, wo wir wussten, davon können Lebensmittel besorgt werden, das war natürlich das A und O.
Also ihr habt auch relativ viel Geld gekriegt und das dann dort vor Ort eingekauft oder was habt ihr dann davon alles gekauft, Lebensmittel und wo?
Genau, uns war es wichtig, einfach finanzielle Mittel zu haben, um dort dann einfach die bestmögliche Hilfe bieten zu können. Es war dann ganz witzig, kurz bevor wir losgefahren sind, hat sich dann über drei Ecken ein Kontakt ergeben zu einem Mann in Horb, der dann uns praktisch einen Kontakt direkt zu einem Ukrainer vermittelt hat, der sich dort ebenfalls mit seinem Hilfsnetzwerk irgendwie organisiert hat. Und dann war kurz vor unserer Abfahrt klar, okay, wir haben da einen Kontakt, den wir ansteuern können. Und dann haben wir natürlich schon auch das Geld direkt mitgebracht, damit er dort die Leute unterstützen kann. Und somit hatten wir dann auch ein genaues Ziel, wo wir hinfahren. Es gibt dort direkt an der Grenze ein Lager, das er für sich eingerichtet hat mit seinem Hilfsnetzwerk. Und das haben wir dann angesteuert.
Aber kurz vorher wusstet ihr noch nicht, wo genau ihr hinfahren würdet.
Nee, tatsächlich nicht. Also das hat sich, wir haben gesagt, wir fahren jetzt einfach mal los. Irgendwas wird sich doch finden und einfach mal Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Und das war echt super, dass das sich so kurz davor noch ergeben hat, der Kontakt. Und wir kannten den Mann ja auch nicht. Also auch das war wieder eine Überraschung, wo wir nicht genau wussten, was kommt da auf uns zu. Aber es war so eine Freundlichkeit und so eine Dankbarkeit zu sehen und das hat einen mit Gefühlen überhäuft, als man da auf diesem Lagerplatz angekommen ist. Sie haben uns auch als Geschenk Gottes so ein bisschen betitelt und da waren sie wirklich so überwältigt, dass wir uns tatsächlich 19 Stunden irgendwie ins Auto gesetzt haben, um den Leuten da zu helfen. Und gerade unser Kontakt hat ein Riesennetzwerk, wo auch die gefährlichen Gebiete einfach anfährt mit seinem Team, mit seinen Leuten und wir haben ihm auch natürlich Geld dagelassen und er hält uns auf dem Laufenden mit Lebensmittelbildern, mit Videoanrufen, mit Kassenzetteln, wo er die Sachen da davon besorgt hat, weil es ihm auch ein großes Anliegen war, dass wir wissen, wo kommt das Ganze hin. Und das macht einen so glücklich zu sehen, die Leute auf den Bildern, die strahlen, weil sie eine Portion Nudeln auf dem Teller davor haben oder sonstige Sachen, wo man dachte, hey, den Pulli habe ich neulich noch in eine Tüte gepackt und plötzlich trägt es jemand an seinem Körper und es erfüllt seinen Zweck und das ist wirklich, das ist toll gewesen.
Also da hat sich ganz schnell so ein Vertrauen aufgebaut, was ja aber auch ja ein gewisses Risiko war das ja schon auch. Ne? Wie kam der Kontakt nochmal genau dann?
Über Facebook. Ich habe in Facebook eine Anzeige geschalten, dass wir nach Spenden suchen und daraufhin hat sich ein Mann gemeldet, der sagt, er kennt einen Mann in Horb, der schon seit vielen Jahren Hilfsarbeit leistet in verschiedenen Ländern, unter anderem in der Ukraine und er hat dort Bekannte und dann habe ich mich mit dem Mann in Horb in Verbindung gesetzt und er hat gesagt, ah, das ist ja ganz arg toll, dass ihr da hinfahrt, ich gebe euch den Kontakt von meinem Kumpel weiter, der ist ein ukrainischer Zahnarzt, er lebt dort und er versucht sich da zu organisieren, fahrt ihn doch an mit euren Sachen und so haben wir es dann gemacht.
Ja.
Wie habt ihr mit dem dann vorher Kontakt aufgenommen? Habt ihr dann gesagt, grob, da kommen wir an, oder?
Genau, wir haben über WhatsApp Kontakt zu ihm aufgenommen, beziehungsweise er zu uns, er war schneller. Wir haben ihm dann so ein bisschen erzählt, was wir vorhaben und was wir an Spenden haben. Da hat er sich schon wahnsinnig gefreut und hat uns dann durchgegeben, wo wir hinkommen sollen. Und er hat dann da auf dem Lagerplatz dann auf uns gewartet, zusammen mit seinem Team.
Wie 19 Stunden, ihr seid durchgefahren zu viert. Wie war das?
Ja, wir hatten zwei Busse und zwei Anhänger im Schlepptau. Und mit einem Anhänger kann man halt nicht mit 160 über die Autobahn brettern, sage ich jetzt mal so. Deswegen hat die Fahrt tatsächlich 19 Stunden gedauert. Wir haben auch viel Pause dazwischen gemacht, weil es sehr, sehr anstrengend war, auch zum Fahren. Es war nicht mal viel Stau oder viel Verkehr, aber dadurch, dass es einfach nicht so schnell ging durch unseren Anhänger, den wir mit dabei haben. Und man hat am Ende schon gemerkt, die Pausen spannen werden kürzer. Also es musste immer wieder Pause gemacht werden. Und es war schon sehr anstrengend. Wir kamen sehr übermüdet auch in Polen an der Grenze an. Aber dadurch, dass die Euphorie dann und auch eine gewisse Art von Anspannung, muss man schon sagen, so, je mehr man Richtung Grenze gefahren ist, desto zunehmender war Polizei, war es Militär. Und da wurde einem schon so ein bisschen bewusst, okay, man ist jetzt nicht mehr so im sicheren Deutschland, sondern man befindet sich einfach an der Grenze kurz vor der Ukraine, wo einfach Krieg herrscht. Und dadurch war die Müdigkeit fast ein Stück weit vergessen, als das Ganze losging und als wir auf dem Lagerplatz ankamen und so freundlich begrüßt wurden und die Arbeit dann auch direkt weiterging, direkt vor Ort, hatte man gar nicht die Zeit, so zur Ruhe zu kommen, sage ich jetzt mal. Man war zwar froh, als man abends dann im Bett lag, recht spät, aber davor war das einfach alles so viel Eindrücke, Reizüberflutung ohne Ende. Genau.
Hat man denn gemerkt, als ihr auf dem Weg zur Grenze wart, habt ihr da gemerkt, dass es eigentlich, dass ihr in eine Richtung fahrt, von der die ganzen Menschen kommen und dass sich auch dadurch so ein bisschen, dass so ein mulmiges Gefühl im Bauch vielleicht war, weil man nicht ganz wusste, wo man am Ende hinkommt und was da abgeht?
Ja, auf jeden Fall. Also umso näher wir der Grenze gekommen sind, umso mehr Militär war sichtbar, umso mehr Polizei. Wir haben viele Hilfstransporte gesehen, wo man einfach schon von Weitem gesehen hat, okay, die haben genau eine Aufgabe, und zwar Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Also man hat es schon gemerkt und ich persönlich habe es auch für mich gemerkt, umso näher wir gekommen sind, man hat ja auf dem Navi gesehen, jetzt sind wir bald da, wurde meine Anspannung größer und was erwartet uns da jetzt und klappt das alles? Und ich war schon sehr, sehr nervös, als wir dann auf den Lagerplatz eingefahren sind, aber wie Maike gesagt hat, es ging dann direkt weiter, also als wir auf den Hof gefahren sind und da stand das ganze Team schon und hat auf uns gewartet und dann auf einmal stand noch ein Bus hinter uns, den wir gar nicht gesehen hatten, wo dann unser Kontakt sagt, ah, ihr seid mit drei Bussen da, dann sage ich, nee, eigentlich nicht, dann sagt er, wer ist das hinter euch, dann sage ich, keine Ahnung, und dann war das einfach ein deutsches Ehepaar, die den gleichen Gedanken hatten wie wir. Und dann uns irgendwie
auf der Autobahn haben, das Kennzeichen erkannt haben und dachten, dann fahren die wir fahren bestimmt auch irgendwo hin. Und die hatten auch kein Ziel vor Augen und sind uns einfach mal hinterhergefahren und standen hinter uns. Und plötzlich war noch mal ein Bus da voller Spenden. Also das war wirklich ein witziger Zufall, der sich da ergeben hat. Und plötzlich spricht da jemand Deutsch mit uns. Und wir dachten, hä, woher kommen die? Und die kamen aus dem Norden und haben uns entdeckt und sind uns einfach hinterhergefahren, ja.
Haben euch vertraut und haben hat sich eure Anzeige Zahl der Hilfsgüter dadurch vervielfacht. Ja. Wie war der Lagerplatz dann schon auf der ukrainischen Seite oder noch auf der polnischen Seite?
Nee, über die Grenze? War auf der polnischen Seite noch. Also es war ein kleines Örtchen direkt an der Grenze und dort gibt es einen Lagerplatz. Ich glaube, das ist eine ganz normale Spedition ansonsten und die haben sich jetzt da irgendwie zusammengetan und unsere Kontaktperson darf da seine Spenden immer mal wieder zwischenlagern und dann rüberfahren. Er bekommt da dann auch die Autos gestellt und das Team, das dort auf diesem Platz arbeitet, sind zum großen Teil ukrainische Männer, die da eben versuchen, jetzt die Spenden in LKWs zu packen und dann rüberzufahren.
Freiwillige, dann das dürfen sie dann, oder? Die Männer dürfen ja eigentlich nicht ausreisen, aber
ja, für ich glaub,
diese also, Art von Hilfe.
Ja, die Männer, die da auf dem Lagerplatz leben, das hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, wo die da eigentlich arbeiten und das hat sich jetzt durch den Krieg so ergeben, dass der Kontakt da eben auch seine Arbeit irgendwie vollziehen kann und die da ein Stück weit mithelfen, aber Ja, da leben viele ukrainische Männer, die schon vor Kriegszeiten dort gelebt haben, am Wochenende dann zu ihren Familien wieder gefahren sind, und das können sie momentan gerade nicht, weil sobald man drin ist, ist schwierig wieder rauszukommen. Und unsere Kontaktperson, da muss man sagen, er hat das Glück, 5 Kinder zu haben, weil ich glaube, ab 3 oder 4 Kindern, die man hat, dürfen die Männer ja auch ausreisen, und davon ist er eben betroffen. Deswegen kann er die Arbeit auch so machen und die Spenden in Polen annehmen, weil könnte natürlich auch blöd laufen und er dürfte gar nicht raus, genau.
Ein Zahnarzt, der dann sich jetzt da so, aber schon länger auch als quasi Hilfskoordinator da engagiert, ja. Was habt ihr über dem sein ja, weiteres noch erfahren von ihm so? Ihr habt ja schon relativ viele Einblicke dann auch bekommen, ja.
Ja, also was er vor dem Krieg an sozialem Engagement geleistet hat, das wissen wir nicht. Aber zu Beginn des Krieges muss er für sich entschieden haben, ich muss da jetzt helfen. Ich habe vielleicht die finanziellen Mittel und ich kenne vielleicht auch die richtigen Leute, um da jetzt unterstützen zu können. Er hat eine große Arztpraxis in seiner Heimatstadt, dadurch auch die finanziellen Mittel. Und hat da einfach auch ein gutes Netzwerk, das er da zusammengetrommelt hat. Er hat, glaube ich, eine große Kirchengemeinde, der angehört, die da sich jetzt zusammen organisiert haben und versuchen eben, die ganz verschiedenen Teile der Ukraine anzufahren mit Hilfsgütern.
Also ein logistischer, auch Husarenritt wahrscheinlich, ne? Ja. Also gerade, wie kommen die jetzt noch in den Ostteil des Landes? Wisst ihr da was darüber?
Die fahren. Also es gibt Fahrer, von denen wir wissen, die sind da gnadenlos, die sagen, das Zeug muss dahin, also fahre ich. Es gibt auch einen, der leider vor kurzem angeschossen wurde. Ihm geht's aber gut, er ist fit und wurde operiert und ist gesund. Aber man merkt natürlich, es ist nicht ganz ungefährlich, aber er fährt auch weiterhin. Also für ihn ist das ganz klar, das muss einfach sein. Und sie organisieren sich so, dass es für sie so sicher wie möglich ist, glaube ich.
Ihr wart dann in dem Lagerplatz, habt euer Zeug ausgeladen, habt ihr quasi da selber auch wieder mit angepackt und es dann verteilt?
Ja. Ja, der LKW kam. Ich glaube, es ging 20 Minuten. Für die Zeit hatten wir noch kurz Zeit, zur Ruhe zu kommen, und wir haben noch einen Kaffee erhalten. Und dann war das aber auch, jetzt ist der LKW da und jetzt beladen wir den direkt, weil der am nächsten Tag direkt in die Ukraine gefahren worden ist mit unseren Spenden. Und da war wirklich, das waren 10 Leute auf einem Haufen, die da wirklich mit angepackt haben, dass die Busse, die Anhänger, dass das alles so schnell wie möglich in den LKW rübergegeben wird. Und ja, es war echt einfach eine super Teamarbeit, direkt von Anfang an. Jeder konnte da mitmachen und jeder hat da mit angepackt. Das war echt toll, das so zu sehen. Und wir haben den Abend dann noch eigentlich schlussendlich genutzt. Wir haben damit gerechnet, in unserem Bus zu schlafen, und es war ja echt noch kalt im März. Wir hatten noch Minusgrade, und die waren so super freundlich, dass sie uns einen Schlafplatz auch angeboten haben auf ihrem Lager. Und man kann das sich jetzt nicht vorstellen, wie die Zustände in Deutschland in den Wohnungen, würde ich jetzt mal so sagen. Die haben auch viele Gemeinschaftsräume gehabt, wo sie drinnen übernachtet haben, und wir haben ein Zimmer mit 5 Betten bekommen, ein ganz, ganz kleines Zimmer, und durften da die Nacht aber in der Wärme verbringen. Und es war super freundlich, dass sie uns da das Zimmer gegeben und zur Verfügung gestellt haben. Wir haben mit ihnen noch zu Abend gegessen, und ich glaube, das war so der Punkt, als wir uns mit den Arbeitern und mit dem Helferteam unterhalten haben, dass man wirklich sagen kann, der Krieg hat an der Stelle irgendwie ein Gesicht bekommen. Die persönlichen Geschichten von den Leuten zu hören und aus der eigenen Perspektive heraus erzählt zu bekommen, und es war plötzlich nicht nur das Bild, das wir zuvor in den Nachrichten gesehen haben, sondern es hatte irgendwie ja was Persönliches mit dabei. Und sie haben eben erzählt, viele Freunde, ihre Liebsten, die sind irgendwie in Mariupol zum Teil, in den umkämpften Gebieten in der Ukraine, befinden sich in Bunkern oder haben schon lange nichts mehr voneinander gehört. Und es war schon einfach bewegend, das zu hören. Und den Abend saßen wir noch lange da, trotz langer Fahrt und Müdigkeit. Aber es hat einen so gefesselt, denen zuzuhören, was sie für persönliche Anliegen derzeit haben, und da kamen unsere Probleme, waren dann plötzlich irgendwie ganz klein mit Hut. Ja, also wir haben es sehr genossen, es war eine Gastfreundschaft da, und ja, das war super.
Wie habt ihr da kommuniziert?
Auf Englisch, ja.
Ja, das hat ganz gut funktioniert.
Das hat super funktioniert. Da gab es 1-2 Leute, die recht gut Englisch gesprochen haben, und mit Händen und Füßen kommunizieren geht dann irgendwie immer. Und Ja, im größten Notfall, haben wir auch den Google-Übersetzer tatsächlich benutzt und einfach von Deutsch in Ukrainisch übersetzen lassen, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer ganz gestimmt hat, aber Verständigung hat geklappt.
Und so seid ihr euch näher gekommen und habt diese Geschichten gehört. Was hat das mit euch dann so gemacht?
Also für mich war das eine sehr emotionale Sache, zumal ein Mitarbeiter, so alt ist wie wir, 25, frisch mit dem Studium fertig, der sagt, ich habe mich damals für den Job beworben, weil ich wusste, ich krieg da besser Geld. Für mich war klar, er wohnt auch ziemlich nah an der Grenze in der Ukraine. Er sagt, ich konnte am Wochenende nach Hause fahren, meine Familie besuchen, meine Kumpels besuchen, wir konnten weggehen. Ja, und am Montag bin ich dann halt wieder rüber und hab hier gearbeitet. Und er sitzt jetzt auf diesem Lager fest, er kann nicht zurück. Also er könnte schon zurück, aber dann darf er nicht mehr ausreisen. Und dann habe ich schon auch immer zur Maike gesagt, guck mal, das könnten wir sein. Ja, so ein junger Mensch, wo ja eigentlich auch viel erleben will und wo noch so viel vor sich hat. Und er sitzt jetzt da auf diesem Lager fest und kann nichts machen außer arbeiten. Und ich glaube, das ist was, das ging uns ziemlich nah.
Auch wenn du gerade gesagt hast, auch die eigenen Probleme, die dann da ein bisschen nebensächlicher werden, ja, hat sich das gehalten oder wie hat sich das jetzt auch mit bisschen Abstand und mit nach einer zweiten Fahrt auch nochmal entwickelt?
Ja, also es ist sehr schwer wieder anzukommen. Ich glaube, wir haben beide eine gewisse Zeit gebraucht, um wieder hier in Deutschland zu sein und auch die Eindrücke zu verarbeiten. Man hat wenig Schlaf, man ist viel auf der Straße unterwegs, man hat viel Kontakt zu den Leuten. Das sind ja lauter Eindrücke, wo man gar nicht die Zeit hat, vor Ort das direkt zu verarbeiten. Und ich glaube, dass wir da beide locker eine Woche gebraucht haben, um einfach wieder hier anzukommen. Und man hat auch gemerkt, wenn man das auch anderen erzählt haben, die natürlich neugierig waren und gefragt haben, ja und, wie war's? Und was habt ihr so erlebt? Und dann hat man schon gemerkt beim Erzählen, das berührt auch die anderen Leute. Und irgendwie war das dann Arbeit, Studium, das war alles so nebensächlich. Man dachte echt, oh Mann, jetzt muss man hier sitzen und sich irgendwie auf die Bachelorarbeit konzentrieren oder auf die Prüfung, die man bald schreibt. Aber eigentlich da drüben macht man was, dass die Menschen vielleicht nicht sterben oder dass sie noch irgendwie sicher evakuiert werden können oder ihnen wenigstens ein Stück weit zurückgibt, dass sie überhaupt wieder lebensfähig sind. Und das war irgendwie schwierig fand ich da wieder, sich gut einzufinden in den normalen Alltag, den man davor hatte, ja.
Was hat da geholfen?
Ich glaube, geholfen hat uns Austausch und wir haben ja eine Frau mit zwei Kindern mit hierher gebracht, die in den ersten Tagen und Wochen einfach viel Unterstützung gebraucht hat. Da kamen wir gar nicht so zur Ruhe, zum jetzt da groß drüber nachdenken, sondern es ging hier in Deutschland direkt weiter. Wir mussten gucken, dass die Familie eine Unterkunft findet, dass sie hier gut ankommt, dass die Kinder in den Kindergarten und in die Schule kommen. Und ich glaube, wir hatten da gar nicht so viel Zeit, dann da dauernd drüber nachzudenken.
War das geplant? Wie hat sich das ergeben?
Ja, wir haben im Voraus zu unserer Kontaktperson eben gesagt, dass wir prinzipiell freie Plätze haben und dass wir gerne jemanden mitnehmen würden, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und es war dann tatsächlich so, dass eine Frau mit ihren zwei kleinen Kindern dann abends kurz vor unserer Abfahrt auf dem Lagerplatz stand und sich dann einfach, ohne groß drüber zu sprechen, bei uns im Bus gesetzt hat. Sie wusste nicht, wohin wir fahren, wer wir sind, wo in Deutschland wir wohnen. Sie hat sich einfach in den Bus reingesetzt und hat darauf vertraut, dass wir sie irgendwo hinbringen, wo es sicher ist. Ja.
Also da gab es keine Absprachen mit Kontaktpersonen oder sie hat es einfach dann für sich so entschieden gehabt auch?
Ja, die Frau ist mit dem Zug aus Kiew nach Polen gefahren und wurde dort eben abgeholt und hat eben den Anruf gekriegt, hier wären tatsächlich vier Leute, die drei Plätze frei hätten und so hat sich das ergeben. Und wir haben wirklich nicht viel mit der Frau gesprochen. Die haben sich dann einfach reingesetzt, 5 Minuten vor Abfahrt und sind dann mit uns losgefahren. Und das war auch ein sehr, sehr emotionaler Moment, wenn ich mich da so zurückerinnere, als die Frau mit ihrer 2-jährigen und 10-jährigen Tochter irgendwie da auf dem Hof stand mit einem Koffer und jeder irgendwie im Rucksack auf dem Rücken. Und da einsteigen, zu wissen, ich verlasse meine Heimat, ich verlasse meine Familie, ohne zu wissen, komme ich zurück, sehe ich meinen Mann irgendwann wieder. Ich bin eigentlich so viel Kilometer von dem Ganzen entfernt. Ja, das war schon sehr berührend, würde ich schon so behaupten.
Die ersten Stunden der Fahrt, die waren auch sehr, sehr anstrengend, emotional, finde ich, weil sie einfach viel geweint hat. Also sie saß bei uns hinten im Bus drin, sie hat kein Englisch gesprochen, wir konnten uns nicht verständigen, außer über einen Google-Übersetzer. Und sie saß da und hat geweint und sie hat mit ihrem Mann telefoniert. und die Kinder waren total müde, ja, die waren schon ewig auf der Fahrt und das war schon so die ersten Stunden, wo ich dachte, oh je, hoffentlich kommen wir gut zu Hause an und hoffentlich können die sich hier dann auch einfinden. Also das war schon hart, ja.
Wie konntet ihr da dann damit umgehen, quasi direkt auf der Fahrt? Das ist ja schon auch eine Belastung.
Ja, also auf der Fahrt ist so ein bisschen über mich hereingebrochen, wo ich dachte, jetzt waren wir hier, sind wir 19 Stunden nach Polen gefahren, waren dann den ganzen Tag auf den Füßen, haben die Familie eingeladen, jetzt sind wir irgendwie schon wieder auf dem Rückweg. Es geht ja dann auch immer alles wahnsinnig schnell. Es waren natürlich gemischte Gefühle. Ja, zum einen wollte man eigentlich noch dort bleiben und weiterhelfen, zum anderen wusste man, okay, wir müssen jetzt nach Hause und wir haben hier eine Familie, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Das haben wir denen ja auch versprochen. Es waren gemischte Gefühle.
Ja, und ich glaube, so auf der Fahrt kam das noch gar nicht so an, aber als wir dann in Deutschland waren, war wirklich der Fokus auf die Familie gerichtet und es war dann auch schön, da die kleinen Erfolge zu sehen. Okay, wir haben jetzt irgendwie eine Unterkunft organisiert, die sind da gut angekommen, die Familie oder das Ehepaar, wo sie untergebracht worden sind, die verstehen sich gut alle miteinander und ich glaube, an den Sachen, auch wieder an dem Positiven, tatsächlich, man hat sich da so dran festgehalten und entlang gehangelt, weil ich glaube, wenn man sich nur am Leid und am Schrecken und an den negativen Sachen orientiert, ich glaube, dann geht man früher oder später zugrunde da dran, ja.
Wie habt ihr das hingekriegt dann? Wie habt ihr die versorgt? Weil na, die Strukturen, die jetzt quasi die öffentliche Hand auch übernimmt, die sind ja auch nicht unbedingt dann allen, stehen nicht allen offen, oder? Habt ihr das auch alles wieder privat selber organisiert?
Ja, also ich bin schon seit 2015 in der Flüchtlingshilfe tätig, von daher wusste ich so ein bisschen, wie es läuft. Und so meiner Erfahrung nach machen sie es den Ukrainern gerade auch echt leicht. Also es gibt wenig Hürden und die Frau, die wir mitgebracht haben, hat es uns auch einfach gemacht. Also sie war in ihrer Heimat Staatsanwältin. Dementsprechend ist sie gut organisiert und
hatte alles dabei, ja. Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Reisepässe, also da war nichts, dass irgendwie was gefehlt hat, was Probleme hätte machen können und wie Verena gerade gesagt hat, ich glaube, den Ukrainern wird gerade viele Wege gegeben, die es so davor noch nicht gab im Asylverfahren und das gab schon eine gewisse Leichtigkeit und das hat auch viel Stress vermieden, sage ich jetzt mal so, ja.
Wie habt ihr das Ehepaar dann gefunden? Also quasi eine Familie?
Das sind die Nachbarn meiner Eltern oder von meinem Elternhaus, die eine Wohnung drin hatten. Das war ein Rentner-Ehepaar und die haben gesagt, ja, wieso nicht? Also sie haben auch gesagt, sie gucken sich die Bilder und denken, ach Mensch, eigentlich sollte man helfen. Und jetzt wurden sie dann angefragt und sagen, ja gut, wieso nicht? Und da haben sie jetzt auch eine Weile bei denen gewohnt, bis wir dann eine eigene kleine Wohnung für sie jetzt organisieren konnten und das hat gut harmoniert, aber ich glaube, gegen Ende war auch die Kraft einfach weg. Ich glaube, die erste Intuition, und ich glaube, da spreche ich für viele, die Flüchtlingsfamilien aufgenommen haben, der erste Gedanke ist, ich würde gern helfen, aber da kommt einfach viel auf einen zu. Das ist auch eine andere Kultur mit einem anderen Temperament. Das ist ganz unterschiedliche Leute, die da aufeinandertreffen. Das gibt es bei uns ja auch. Man versteht sich mit jedem, mit einem besser, mit einem weniger gut. Und aus der ersten Intuition heraus ist dann irgendwann der Alltag und die Realität geworden, was für viele, glaube ich, ein gewisses Maß an Grenzen und Kräften auch erfordert hat. So das, was man von vielen mitbekommt, dass man auch dann, man bereut es nicht, die Familien aufgenommen zu haben, weil man weiß, man hat damit was Gutes getan. Aber ich glaube, auch wenn die Familien dann irgendwo ihr eigenes kleines Heim haben, was ja auch für die Familien sehr wichtig ist, Privatsphäre wieder zu haben, für sich zu sein, hier auch einfach langsam anzukommen. Genau, und das haben sie aber gut gemeistert, ja.
War das eine Belastung für das Ehepaar und auch für die Frau mit ihren Kindern? Oder
ich glaube beidseitig, ja. Also es war einfach viel, klar, das Ehepaar war es auch nicht gewohnt, so viel. Und dann auch ein zweijähriges Kind, das ja auch viel herumspringt und ganz laut ist. Und das war schon eine Herausforderung für beide, aber sie stehen immer noch im Kontakt, es sind wöchentliche Besuche da, also man merkt schon, da ist eine Beziehung entstanden, auch mit einer Belastungsprobe, aber ich glaube, dass man das gut gemeistert hat, gemeinsam, ja.
Aber da war es wichtig, dann einfach eine Übergangsfrist zu organisieren oder eben auch was Neues dann aufzutun. War das von Anfang an der Plan oder kam dann irgendwann der Hilferuf, wir können nicht mehr? Nee, das war schon, habt ihr immer auf dem Zettel, aber das war auch dann wieder euer Job.
Ja, natürlich, sozusagen. Ja. Ja, wir hatten schon eine Wohnung so ein bisschen in Aussicht, als wir schon zurückgefahren sind, aber die war noch nicht ganz fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, vorübergehend müssen sie woanders unterkommen. Und dann haben wir da auf der Heimfahrt, weil wir ja auch davor nicht wussten, dass überhaupt eine Familie mitkommt, innerhalb von den 18 Stunden Heimfahrt wieder versucht, irgendwie eine Unterkunft zu organisieren in der Zeit und haben es dann irgendwie auch mit Hilfe wieder von Unterstützung Familie im privaten Umfeld, im Bekanntenkreis, dann eben die Unterkunft für sie gefunden. Aber es war immer die Aussicht da, sobald diese eine Wohnung fertiggestellt wird, haben sie auch schon eine Zusicherung gehabt, dass sie die erhalten. Und es ging alles länger wie gedacht. Und ich glaube, das war auch so, dass man das Ziel ein bisschen verloren hat und es immer weiter nach hinten verschoben worden ist. Aber jetzt ist die Familie schon seit ein paar Wochen eingezogen und sind super happy über das, was sie haben, ja.
Also quasi Neubau oder was dann jetzt? Oder eine frisch renovierte Wohnung?
Das ist eine Gemeindewohnung. Eine Gemeindewohnung bei uns in der Nähe. Und auch durch Kontakt wieder im privaten Umfeld hat sich das so ergeben, weil die eh bereitgestellt hätte werden sollen bei der Stadt für geflüchtete Familien. Und dadurch, dass der Kontakt dann eben im Voraus schon da war und man wusste, okay, da steht schon eine in Aussicht, die von der Personenzahl auch passen würde, wo auch die finanziellen Sachen alle irgendwie passen, hatten wir tatsächlich das Glück, dass wir früh dran waren, weil ich glaube, jetzt wird es gerade auch immer schwieriger, Wohnungen zu finden.
Definitiv.
Kommen zwar nicht mehr so viele jetzt wahrscheinlich, aber das ist ausgereizt jetzt so langsam auch, ja. Verena Schetter und Maike Reek als Hilfsorganisations, selber organisierte Hilfsfahrten an die polnisch-ukrainische Grenze heute hier im Lokalmagazin. Wir hören ein paar Takte Musik und reden dann weiter über die zweite Hilfsfahrt und über das, wie es weitergehen kann. Ein Song mit auch russisch-ukrainischen Titeln und der geht alle Einnahmen, die dem Verkauf dieses Songs entstanden sind, die gehen ans Rote Kreuz. Grajdanskaja Oborona, und das ist die Band Nike Borsov, und der Remix kommt von Blitznocci. Also hier auch Solidarität unter Musik. Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montag. Vormittag zu Gast Verena Schetter und Maike Reek. Beide haben zwei Hilfstransporte organisiert gehabt an die Grenze zur Ukraine. Der erste war schon zwei Wochen nach Kriegsbeginn, und dann hat es euch nicht losgelassen. Ja, das war nicht genug, sondern ihr seid dran geblieben. Das war eure, ist es eine neue Lebensaufgabe fast schon?
Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Also schon bei der Heimfahrt war uns eigentlich klar, das kann es nicht gewesen sein. Wir waren jetzt da, wir haben Kontakte geknüpft, mit denen wir täglich im Austausch sind. Und jetzt können wir nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, gut, das war's jetzt. Jetzt waren wir einmal dort und schön war's. Für uns war klar, okay, wir müssen jetzt uns überlegen, wie können wir weitermachen, was ist in unserer Möglichkeit, was können wir leisten und wie können wir die Leute dort unterstützen. Wir wollten dann, und das haben wir auch gemacht, einen zweiten Hilfstransport organisieren. Wir wollten eigentlich schon kurz vor Ostern gehen, haben dann aber gemerkt, das wird nichts. Haben es dann nochmal ein bisschen nach hinten verlegt, haben dann wieder einen Spendenaufruf gestartet, was beim zweiten Mal etwas schwieriger war wie beim ersten Mal. Es hat halt doch schon mal jeder was gespendet, und dann war das Thema vielleicht auch doch nicht mehr so aktuell wie am Anfang, und es hat uns schon mehr Mühe gekostet, wieder Spenden zusammenzukriegen wie beim ersten Mal. Wir mussten viel mehr präsent sein, wir haben auf Veranstaltungen unser Projekt erzählt, auf ganz verschiedenen, um einfach die Leute nochmal zu animieren, haben aber am Schluss doch auch wieder viele Spenden zusammengekriegt. Wir haben nicht so breit gesucht wie beim ersten Mal, sondern wir hatten klare Anweisungen von unserer Kontaktperson, was benötigt wird, nämlich Verbandsmaterial zum großen Teil und Medizin, unter anderem auch noch Schlafsäcke. Und so haben wir dann einfach versucht, das Zeug wieder zusammenzukriegen. Ich erinnere mich an einen Tag, wo er mich angerufen hat, gesagt hat, wir brauchen einen Bus. Dann sage ich, was für ein Bus? Er sagt, wir brauchen einen Bus, um die Leute zu evakuieren und um Hilfsmittel zu transportieren. Dann sage ich, okay, wie stellst du dir das jetzt vor? Sollen wir jetzt hier einen Bus kaufen? Dann sagt er, ja. Und das war eine wochenlange Arbeit, hier einen Bus zu finden, der natürlich so günstig wie möglich war und trotzdem diese Strecke bis nach Polen schafft. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es gibt kein Thema, das ich so oft bei der Maike angesprochen habe, wie diesen Bus. Maike hat irgendwann zu mir gesagt, Verena, lass es jetzt, komm, wir brauchen diesen Bus nicht. Dann sage ich, doch, wir brauchen den und wir haben tatsächlich 2 Tage vor Abfahrt
einen Bus gekauft.
Einen alten Ford Transit gekauft, der so an sich mal gut aussah, aber ich war mir tatsächlich bis zum Schluss nicht sicher, ob er uns bis nach Polen begleiten wird. Ja, und den haben wir dann mit Spenden vollgepackt. Wir haben dann wieder einen zweiten Bus bekommen von einer lokalen Firma, die uns den 2-mal zur Verfügung gestellt hat. Und die haben wir dann wieder vollgepackt und dann sind wir wieder Richtung Polen gefahren.
Und dann habt ihr den Transit dort gelassen?
Ja. Und es ist immer wieder schön, jetzt gerade Bilder zu bekommen, wie alte Leute, junge Leute in genau diesem Bus transportiert werden, den wir irgendwie darüber kutschiert haben mit Höhen und Tiefen auf der Fahrt mit dem Bus, wo wir uns auch nicht ganz sicher waren, packt er es tatsächlich irgendwie bis zum Ende. Aber der erfüllt seinen Zweck dort und es ist wirklich schön zu sehen, dass sich der Stress und der Aufwand hier gelohnt hat für das, dass die dort ein Transportmittel jetzt mehr haben.
Habt ihr da die Händler abgeklappert hier oder was? Ja,
alle. Wir haben zuerst mal verschiedene Firmen angeschrieben, ob die vielleicht einen alten Bus zum Verkauf haben. Mhm. Jetzt wissen wir alle, wie der Automarkt hier gerade momentan ist. Das war natürlich nicht der Fall. Dann haben wir viel auch im Internet gesucht, aber dann waren es oft Busse ohne TÜV oder die einfach schon so kaputt waren, wo dann die Händler schon fairerweise gesagt haben, nee, also der kommt niemals in Polen an. Und ja, und dann zum Schluss haben wir diesen Ford Transit gesehen, wo wir dachten, das könnte passen. Und als wir den gekauft haben, war ich mir nicht sicher, ob das klappt. Und dann haben wir gesagt, gut, das probieren wir es. Im schlimmsten Fall bleibt er uns stehen, aber probieren wir. Kurz vor der polnischen Grenze hat er mal kurz ein bisschen
rumgezickt.
Ja, wo wir nicht sicher waren, ob er weitermacht. Wir haben ihm dann eine kurze Pause gegönnt.
Und dann lief er wieder einwandfrei.
Und jetzt fährt er immer noch.
Genau.
Und ist dort im Einsatz und tut gute Dienste. Und das war wirklich auch ein Herzenswunsch. Also das ist wirklich wichtig, nach wie vor dann die Menschen innerhalb der Ukraine in sichere Gebiete. Gar nicht mehr so viele wahrscheinlich jetzt hier nach Westeuropa, oder?
Doch schon auch, aber noch viel wichtiger war ihm, glaube ich, einfach, dass er nochmal ein Gefährt hat, wo er die ganzen Spenden und Hilfsgüter transportieren kann. Er kauft gerade viele alte Busse auf, die aber dann auch nicht lang halten. Ja, der eine Bus wurde angeschossen, mit unserem Fahrer drin, den kann man nicht mehr benutzen. Und er sagt, wir brauchen einfach genügend Fahrzeuge, sodass wir in die ganz verschiedenen Regionen fahren können. Und der hat mich jeden Tag angerufen und gesagt, wie sieht's aus mit dem Bus? Hast du schon einen Bus? Und ich habe jeden Tag gesagt, gib mir bitte Zeit, ich habe noch keinen Bus gefunden. Und er konnte es selber nicht so ganz glauben, aber er war sehr, sehr glücklich, als dieser Bus mit uns auf dem Lager wieder ankam.
Also hätte eventuell halt auch schief gehen können. Ja. Ja. Also sowohl, dass er keinen kriegt, als auch, dass er abkackt.
Ja, sozusagen.
Aber jetzt gibt es da einen Ford Transit. Wie ist es dann hier rechtlich? Ist der noch auf euch zugelassen oder wie kann man sowas
umschreiben? Nee, ich habe den gekauft in meinem Namen von den Spendengeldern. Wir haben dann so ein Kurzzeitkennzeichen.
So ein Überführungskennzeichen.
Genau, organisiert und er hat, also unsere Kontaktperson hat den mir dann praktisch offiziell wieder abgekauft, sodass es jetzt in seinem Namen, seinem Bus ist.
Dann ist er offiziell und du bist raus vor allem auch aus der Verschrottung oder was auch immer der Haltung. Ja, was war sonst noch anders beim zweiten Mal jetzt? Ne? Die Spendenbereitschaft hat ein bisschen abgenommen, es gab ein bisschen gezieltere Wünsche auch. Was hat sich noch verändert?
Also ich glaube, was beim zweiten Mal, was sich positiv verändert hat, finde ich, wenn wir eingeladen worden sind, um unser Projekt vorzustellen. Wir hatten was in der Hand und ich glaube, das war einfach die deutliche Veränderung im Vergleich zum ersten Mal. Wir hatten die Kontaktpersonen, wir konnten Fotos und Bildern zeigen, was den Leuten, glaube ich, auch sehr wichtig war, die spenden wollten, zu wissen, okay, ich bin mir sicher, das kommt an. Und das war auch uns, das hat uns so viel erleichtert dadurch, zu wissen, das ist nicht nur irgendjemand, der das irgendwie einkassiert, auch das waren ja auch viel Geld, das wir einfach dort gelassen haben, von Privatleuten irgendwie bekommen und weitergegeben an eigentlich noch eine fremde Person, kann man ja sagen, dass das einfach so ein Erfolg war und wir so eine enge Freundschaft, muss man auch wirklich sagen, mittlerweile da aufgebaut haben und das Vertrauen einfach da ist durch auch die Arbeit, die wir von ihm ja zurückbekommen haben, also durch das, dass er uns mit Bildern, mit Videos auf dem Laufenden gehalten haben und das hat sich positiv beim zweiten Mal einfach herauskristallisiert, weil man dadurch die Leute auch nochmal animieren konnte zum Spenden, weil man eben wusste, man hat ein genaues Ziel, wo es hinkommt. Und es ist nicht eine große Organisation, wo viele vielleicht die Nase rümpfen und sagen, ich weiß nicht so ganz, kommt es an, kommt es nicht an. Also das war was, was positiv war beim zweiten Mal. Und ich würde sagen, die Wiedersehensfreude, die war groß, als wir dort wieder angekommen sind. Wir haben uns gefreut. Man hat wieder gemerkt, der Stress hat sich gelohnt. Und es war aber auch schwieriger beim Spendensammeln, dass einmal die Bereitschaft ein bisschen abgenommen hat und weil wir wirklich gezielt auch nach medizinischem Zeug, Verbandsmaterial gesucht haben und jeder hat irgendwie so seine Hausapotheke schon hergegeben und dann war es eben schwieriger, an solche Sachen ranzukommen, genau.
Was ich vielleicht noch kurz erwähnen will, ist, dass sich auch ganz viele liebe Leute uns angeschlossen haben. Also es waren dann schon lange nicht mehr nur wir zwei, sondern es hat sich ein ganzes Netzwerk gebildet, die dann gesagt haben, komm, wir machen da mit. Und die haben ja dann wiederum ihr Netzwerk, wo sich natürlich auch ganz viel ergeben hat, was wir zwei vielleicht alleine gar nicht hingekriegt hätten. Also da haben sich ganz viele tolle Leute angeschlossen, mit denen wir jetzt dann auch zusammenarbeiten.
Seid ihr doch auf dem Weg, auch selber eine Organisation zu gründen? Ja. Wie kann das weitergehen?
Ja, vielleicht in Zukunft.
Ja, also momentan, ich weiß nicht, ich stehe noch vor dem Bachelorabschluss, das muss jetzt erstmal irgendwie alles in der Tasche sein, aber in ferner Zukunft, wir haben auch gesagt, wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Wir wollen unser Möglichstes von hier aus tun und auch, wenn es vielleicht Richtung Wiederaufbau vielleicht irgendwann mal gehen sollte, man weiß es nicht, in welche Richtung das noch verläuft, aber wir wollen das nutzen, was wir uns jetzt aufgebaut haben und nicht sagen, nach zwei Fahrten, das muss man wertschätzen, was man da jetzt irgendwie errichtet hat, jetzt schon, und darauf kann man aufbauen. Und ich glaube, das ist so Step by Step und ich glaube, wir lernen mit jeder Aufgabe, mit jeder Herausforderung, die da auf uns zukommt, mit jedem Kontakt, den wir knüpfen, da bildet sich ein großes Netzwerk mittlerweile und da versuchen wir es weitmöglichst auszuschöpfen, die ganzen Potenziale, die sich da jetzt entwickeln, ja.
Kann es auch eine berufliche Perspektive sein? Oder so muss das, also ist es besser, wenn es ein Ehrenamt bleibt?
Ich glaube, es ist immer gut, wenn es ein Ehrenamt bleibt, weil ich glaube, wenn das wirklich die Hauptaufgabe ist, dann kann man da auch schnell mal so einen Tunnelblick kriegen und verliert den Blick fürs normale Leben, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade in so einer Hilfe, dass man da sagt, okay, das ist mein Ehrenamt, ja, aber ich habe neben dem Ehrenamt auch noch meinen Beruf und mein Privatleben und das darf sich, glaube ich, nicht zu arg vermischen, weil sonst sieht man irgendwann nicht mehr klar.
Es sind ja auch beide soziale Berufe und also ich glaube, wir können so sprechen, uns gefällt unser Job eigentlich, den wir auch hier machen. Auch, es ist ja auch was Soziales, was Helfendes, ist was Unterstützendes, weil auch hier wird ja weiterhin Hilfe gebraucht und auch unsere Arbeit, die wir jetzt machen, ist auch wichtig, auch wenn es einem vielleicht jetzt gerade durch die ehrenamtliche Arbeit nicht so vorkommt, weil das eben einfach Kriegstaten sind, die da auf die Leute einbrechen und das ja nochmal eine ganz andere Art von Hilfe ist, die man da leistet im Vergleich zu unserem Alltag, den wir machen. Aber auch hier gibt es Probleme, auch hier kann man helfen. Deswegen, ich glaube, ich könnte mich so schnell nicht von dem Job trennen.
Nee.
Wie schaut ihr auf die politische Lage? Wenn das eine ist jetzt ja helfen und humanitär, ist es ganz wichtig, aber ihr macht euch sicher auch Gedanken drüber, über die politische Situation, die Perspektive auch, ne? Wenn du schon von Wiederaufbau, es noch ist nicht wirklich in Sicht. Ne?
Ich glaube, wir schauen beide viel Nachrichten. Ich finde es ganz arg schwierig, es einzuordnen. Ich finde, manchmal macht man sich schon Sorgen, ja auch wenn man dann im Putin wieder sprechen hört, was er so von sich gibt. Auch gerade die Rede vom 9. Mai fand ich schon sehr erschreckend, wie er da stand und ja zum Teil tatsächlich auch Lügen erzählt hat. Und ich glaube, man muss schon wachsam sein und man muss sich dessen bewusst sein, was da auf uns zukommen könnte. Aber ich glaube, man darf auch nicht in Angst verfallen, sondern wir müssen die Potenziale, die wir hier haben, nutzen, um zu schauen, dass wir die Menschen dort bestmöglich unterstützen können. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht in Angst verfallen und uns hier eingraben. Ja,
ja, und ich glaube, wir haben nicht nur die Medien, was das Ganze betrifft. Gerade durch unseren Kontakt, den wir haben, der ja auch viele Kontakte wieder in der Ukraine hat und so die aktuellen Lagen oder den Lagebericht so auch bekommt. Und wenn er dann auch viel erzählt, das sehen wir so gar nicht in den Medien. Und das finde ich auch immer ganz interessant, das dann aus persönlicher Perspektive noch herauszuhören. Oder wenn da Videoanrufe gestaltet werden, während wir irgendwie daneben sind und da Soldaten irgendwie am Telefon und auch persönlich einfach aus dem Empfinden und aus dem aktuellen Vorortsein berichten, ist nochmal was anderes, wie die Nachrichten zu hören. Und ich finde, in den Nachrichten wird auch viel Leid gezeigt und ich glaube, also anfangs habe ich es mir auch ganz, ganz viel angeguckt, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, es macht was mit einem, wenn man das einfach auch immer wieder vor Augen hat. Und da haben wir uns einfach versucht, an dem festzuhalten. Und Fakt ist, ich glaube, niemand weiß, in welche Richtung das sich schlussendlich entwickelt. Da ist noch ein großes Fragezeichen. Es gibt Spekulationen, es gibt Hoffnungen, auch von auch vor allem von den Ukrainern. Das hören wir ganz, ganz oft. Wir kommen irgendwann zurück nach Hause. Natürlich will man daran festhalten, aber ja, ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Ich bin auch eher zwiegespalten und mache mir schon auch Sorgen, wie das weitergeht. Gerade, wie Verena gesagt hat, wenn man einfach die Rede vom 9. Mai sich auch angehört hat. Es ist so unberechenbar irgendwie. Es ist nicht durchsichtig, es ist nicht klar, dass man irgendwie sich überlegt, wie geht es weiter. Ich glaube, man muss sich einfach im Hier und Jetzt befinden und einfach schaut, was da jetzt gerade kommt. Ja.
Was sind jetzt eure nächsten Pläne kurzfristig? Wie geht's da weiter? Die nächste Fahrt schon wieder auch in Planung oder?
Ja, am liebsten wären wir direkt wieder losgefahren, aber man muss es ja auch ein bisschen realistisch sehen. Wir versuchen aktuell von hier einfach viel zu organisieren. Also unsere Kontaktperson war jetzt in den letzten Wochen zweimal bei uns und hat Sachen abgeholt. Er ist ja auch jetzt aktuell gerade am Wochenende wieder da gewesen. Wir hatten in Hechingen eine große Veranstaltung, wo er da war und unsere Arbeit präsentiert hat. Wir versuchen einfach uns ein bisschen abzuwechseln. Er hat ja auch Fahrer, die er dann immer wieder schickt und die Spenden abholen. Also wir sind auch nach wie vor auf Spenden angewiesen, aber natürlich wollen wir auch ja vielleicht im Juli nach der Maikirer Bachelorarbeit wieder losfahren, je nachdem, wie die Lage dann dort vor Ort ist. Und bis dahin versuchen wir einfach von hier bestmöglich zu unterstützen.
Wie kann man euch bei eurer Arbeit unterstützen?
Also ich glaube, das A und O sind tatsächlich finanzielle Spenden, weil wir einfach sehen, was dadurch gekauft werden kann und wir auch kaufen können von hier aus, gerade Medizin oder Verbandsmaterial, was dort einfach langsam knapp wird, dass wir die Möglichkeit haben, das hier auch noch zu kaufen. Weil, wie gesagt, die Hausapotheken sind irgendwie mittlerweile aufgebraucht von Privatleuten, sodass wir auch auf ärztliche Sachen angewiesen sind. Und das muss man natürlich kaufen in der Apotheke oder sonst irgendwo. Deswegen ist Geld wirklich das, was viel bringt und wo man viel mit erreichen kann. Genau.
Ansonsten sind wir jederzeit, freuen wir uns jederzeit über Verbandsmaterial, Verbandskästen. Ja, jeder hat vielleicht zu Hause noch einen alten, abgelaufenen Verbandskoffer oder auch, wir haben jetzt schon teilweise auch Firmen angefragt, ob die noch altes Verbandsmaterial haben. Also damit ist uns auch sehr, sehr geholfen.
Ja, und auch Hygienesachen. Ich erinnere mich auch dran, er hat erzählt von zwei Auffanglagern, die er auch errichtet hat mit seinem Team, wo eben auch viele Klamottenspenden von uns hingekommen sind, wo die Leute sich auch dran bedienen konnten. Für Kinder, Babys, Pampers, Windeln, solche Sachen, die einfach auch nicht mehr so einfach zu kriegen sind dort. Solche Sachen werden auch immer benötigt, ja.
Wie kommen die finanziellen Mittel oder auch die Sachspenden zu euch am besten?
Am besten einfach direkt Kontakt aufnehmen über unsere privaten E-Mail-Adressen. Ansonsten dürfen wir derzeit das Spendenkonto vom Arbeitskreis Asyl in Hechingen dafür benutzen, um unsere Spenden zu erhalten. Die haben sich da netterweise dafür dazu bereit erklärt, uns ihr Spendenkonto dazu bereitzustellen. Genau, und ansonsten einfach direkt Kontakt zu uns aufnehmen.
Also die privaten E-Mail-Adressen dürfen wir hier auch nennen. verena-schetter@web.de oder maike.reg mit ee und ck@gmx.de. Dann kommt's an und ja, kann man auch ja nochmal individuell mit euch klären, was im Angebot ist und wie die Leute helfen möchten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für weitere Projekte und Respekt vor der Arbeit, die ihr gemacht habt.
Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Sehr gerne. Danke an Verena und Maike. Und das war's Lokalmagazin live am Montagvormittag. In der Wiederholung nochmal am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 und alle Wortbeiträge auch. Das Interview in voller Länge nachzuhören und auch herunterzuladen, dauerhaft. Das nächste Lokalmagazin gibt's am kommenden Freitag in der zweiten Stunde zu Gast. Die Band The Skipjacks, die spielen beim Wrecked Festival in diesem Jahr am 17. und 18. Juni auf dem Schiebeparkplatz zwei Tage lang umsonst und draußen mit den Skipjacks. Und die Skipjacks sind am Freitag hier in der Sendung. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.